Herr, danke, dass du die Kinder liebst. Danke, dass du jetzt bei ihnen bist und genauso bei uns, wie du es verheißen hast. Da, wo wir uns in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter uns. Segne du dein Wort an uns. Amen. Ja, Kinder sind unsere Zukunft, sagt man. Kinder haben eine Zukunft und Kinder haben eine besonders gute Zukunft, wenn sie gute Freunde finden im Leben. Wir haben uns die letzte Zeit mit den Sprüchen Salomos beschäftigt und heute ist in dieser Reihe das Thema Freundschaft dran, echte Freunde. Und ich denke, das passt auch sehr gut zu Kindern, die so nötig echte Freunde brauchen. Zunächst sind es ja die Eltern, die Geschwister und die näheren Verwandten, aber dann kommen andere dazu, in der Schule, im Kindergarten und so weiter. Da ist es wichtig, gute Freunde zu haben. Und das gilt für jeden von uns, fürs ganze Leben. Gute Freunde zu haben, ist immer ein wichtiges Thema. Man hat den Eindruck, es wird immer wichtiger. Spontan ist mir dazu der Kinofilm Ziemlich beste Freunde eingefallen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch. Er erzählt ja eine wahre Begebenheit über einen querschnittsgelähmten Unternehmer, dem mehr oder weniger zufällig ein Pfleger zugeordnet wird. Und so entsteht eine ziemlich skurrile Freundschaft. Eine Freundschaft, die am Ende beiden Männern gut tut. Freundschaft ist ein Thema. 2017 wurde in der Zeit ein Artikel zum Thema Freundschaft neu aufgelegt. Der Titel lautet »Das Geheimnis der Freundschaft«. Claudia Wüstenhagen, so heißt die Autorin, schreibt dort über aktuelle Bedeutung von Freundschaft. Mediziner finden Belege dafür, dass soziale Beziehungen uns vor Krankheiten schützen und unser Leben verlängern können. Manche fordern sogar schon Freunde auf Rezept. Soziologen stellen ein neues Verantwortungsgefühl unter Freunden fest und sehen darin eine Rettung der alternden Gesellschaft jenseits von Familie und Sozialstaat. Das fand ich mal ganz interessant, was da so zu gedacht wird. Je chaotischer die Zeit, je kaputter die Gesellschaft, desto wichtiger werden echte Freunde. Dazu passt auch das vielleicht bekannteste Lied über Freunde. Es wurde in den 30er Jahren geschrieben, weiß jemand, was ich meine? Ja, genau, da kommt's, ja. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ich erspare euch jetzt das Vorsingen. Ihr habt es wahrscheinlich im Kopf. Die Comedian Harmonists haben das zum Besten gegeben und später auch Heinz Rühmann und Co. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was die Bibel über echte Freunde sagt und auch Salomos Sprüche zu Rate ziehen und dann noch ein bisschen weiterschauen. Ein spezielles Thema wäre natürlich jetzt auch noch die Freundschaft zwischen Mann und Frau, als Liebespaar, als Ehepaar. Natürlich sind Paare und vor allem Ehepaare immer auch beste Freunde, hoffentlich. Aber heute soll jetzt die Ehe mal nicht im Mittelpunkt stehen. Es soll einfach um beste Freunde und um beste Freundinnen gehen, ohne die sexuelle Komponente. Was macht einen echt guten Freund aus, habe ich mich gefragt. Ich kann mit ihm über alles reden. Ich denke, das macht einen guten Freund aus. Und ich freue mich eigentlich darauf, Zeit mit einem besten Freund zu verbringen. Ein Freund teilt Interessen mit mir. Ein Freund geht mir selten auf die Nerven. Und wenn er es tut, dann hat er recht damit. Ein Freund vergisst mich nicht und fragt nach mir. Und ein Freund meint es gut, wenn er mich kritisiert. Ich darf ihn jederzeit um Hilfe bitten, wenn ich in einer Notlage bin. Mit einem Freund kann ich genauso Spaß haben, wie sehr ernst sein. Miteinander lachen und miteinander weinen. Mit einem Freund kann ich beten. Es gibt in der Bibel gar nicht so viele Texte, die über tiefe zwischenmenschliche Freundschaft sprechen. Und auch die Sprüche geben im ersten Augenblick gar nicht so viel her. Wenn wir die ganze Bibel betrachten, kommt zum Beispiel das Wort Freundin im Sinne einer engen Freundschaft unter Frauen meines Wissens nur ein einziges Mal vor, und zwar in dem Gleichnis Jesu von der verlorenen Silbermünze oder dem verlorenen Groschen in Lukas 15. Als diese Silbermünze wiedergefunden ist, ruft die Frau unter anderem ihre Freundinnen zusammen, um sich gemeinsam mit ihnen über den Fund zu freuen. Jesus erzählt diese Geschichte ja als Beispiel dafür, wie sehr Gott nach uns sucht, um uns zu retten. Und es gibt auch nur ein ausführlich geschildertes Beispiel einer Männerfreundschaft. Das ist die zwischen David und Jonathan. Die Freundschaft zwischen den beiden findet ihren ganz besonderen Halt in dem gemeinsamen Glauben, den die beiden haben. Und sie sind ja auf königlicher Ebene miteinander verbunden, wo es oft um Macht und Konkurrenz geht. Und ausgerechnet dort in diesem schwierigen Umfeld finden sie sich als beste Freunde. Es wird immer wieder versucht, hier Homosexualität in diese Geschichte zu deuten, aber damit hat diese Geschichte nun absolut nichts am Hut. Das wird dem Text gerne angedichtet, weil man glaubt, er würde dann irgendwie besser in die Zeit passen. Aber es ist Nonsens. Wenn man diese Geschichten von David und Jonathan liest, dann geht es um eine vorbildliche Freundschaft, bei der jeder dem anderen bedenkenlos sein Leben anvertraut. Es geht um Treue und Verlässlichkeit. Aber jetzt zu Davids Sohn, zu Salomo. Was für Sprüche gibt er uns weiter zum Thema Freundschaft? Man muss in den Sprüchen so vorgehen, das kann man nicht irgendwie so Kapitel für Kapitel nur lesen. Man muss auch schauen, welche Themen ziehen sich durch. Und dann findet man einige Sprüche zum Thema Freundschaft. Zunächst finden wir nicht viel. Oberflächlich betrachtet wirkt manches sogar ziemlich oberflächlich. In Sprüche 17, Vers 9 steht zum Beispiel, wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Dieser Rat ist nachvollziehbar, aber er klingt im ersten Moment ziemlich oberflächlich. Geht es hier überhaupt um echte Freunde oder vielleicht nur um Zweckfreundschaften? Zweckfreundschaften sind ja Freundschaften, die man nur eingeht, weil man sich einen Vorteil aus dieser Freundschaft erhofft. In unserer Kultur sind Zweckfreundschaften vielleicht gar nicht so verbreitet, aber es nimmt zu. Im afrikanischen Raum ist es sehr üblich. Man hat Freunde einfach nur, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllen müssen. Aber echte Freundschaft ist nie Zweckfreundschaft. Aber wenn sie das nicht ist, wie soll man dann mit Problemen unter Freunden umgehen? Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Was meint das? Heißt das nicht über Fehler reden in einer Freundschaft? Auch wenn man weiterliest, besser keine Sache aufrühren, dann scheint das diese oberflächliche Sicht ja noch zu stärken. Gras über Fehler wachsen lassen, den Ball flach halten, 5 Grad sein lassen, ist das Qualität in einer Freundschaft? Kann das einer Freundschaft guttun? Ich denke, echte Freunde müssen doch über ihre Macken offen reden können. Was bedeutet also Verfehlungen zudecken in einer echten Freundschaft? Da müssen wir noch einen anderen Vers zu Rate ziehen, in Sprüche 10, Vers 12. Dort steht, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Das ist der entscheidende Punkt. Das bedeutet nicht, dass man keine Fehler mehr beim anderen ansprechen sollte. Im Gegenteil, ein echter Freund, eine echte Freundin muss ungute Dinge beim anderen ansprechen dürfen. Das ist ja geradezu ein Ausdruck von gegenseitigem Vertrauen und vor allen Dingen auch ein Zeichen von Liebe. Verfehlungen unter Freunden brauchen die Aussprache. Salomo lässt dazu die Katze aus dem Sack in Sprüche 27, Vers 6, springen ganz ans Ende dieses Buches. Da heißt es, die Schläge eines Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Liebe braucht tatsächlich manchmal Härte, um wach zu rütteln. Und für die Härte eines echten Freundes darf man dankbar sein, weil sie weiterhelfen will. Das ist 10-mal besser, als wenn einer immer nur freundlich um den heißen Brei herumredet. Salomo in Sprüche 28, Vers 23, wer einen Menschen, also erst recht einen Freund, zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der, der da freundlich tut. Freundlich tun und schön reden von Schuld, das ist nicht gemeint in einer Freundschaft. Und das meint auch Petrus nicht im Neuen Testament, wenn er Salomo in seinem Brief zitiert: Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche oder andauernde Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Hier ist wieder dieser Spruch aus Kapitel 10, Vers 12. Wie das Zudecken von Sünde mit Liebe geht, das beschreibt er im Kapitel vorher ganz praktisch, der Petrus. Er schreibt, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder ein böses Wort mit einem bösen Wort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Gleichgesinnt, brüderlich und barmherzig sein, das heißt vergeben statt vertuschen. Nur so deckt die Liebe der Sündenmenge, nicht dadurch, dass Schuld totgeschwiegen wird. So müssen wir Sprüche 17, Vers 19 verstehen. Wer Verfehlung mit Liebe auf und mit Vergebung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache, die bereinigt ist, wieder aufrührt, der macht Freude uneins. Eigentlich kann nur totgeschwiegene Sünde jederzeit aufgerührt werden und die Freundschaft zerstören, wovor Salomo warnt, vergebene Sünde eigentlich nicht. Die ist weg. Die ist vergeben und vergessen unter Freunden sowieso. Was braucht echte Freundschaft noch? Sie braucht Verschwiegenheit und Verlässlichkeit. Diese beiden Dinge finden wir übrigens auch genau bei Jonathan und David. Was Salomo in Sprüche 20, Vers 19 dazu rät, das gilt sicherlich allgemein, aber besonders unter Freunden, wo man sich sehr Persönliches anvertraut. In Sprüche 20, Vers 19 steht, wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder, und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Wer mit allen über alles redet, was ihm anvertraut wurde, der kann kaum ein guter Freund sein. Manches darf eben wirklich nur unter Freunden gesagt werden. Und wer den Mund nicht halten kann, der gefährdet die Freundschaft. Freundschaft braucht auch manchmal die nötige Distanz. Wir alle brauchen zum Beispiel Freunde auch außerhalb von unserem Verwandten oder von unserem engsten Bekannten- und Verwandtschaftskreis. Solche Freunde von außerhalb, die haben einen freieren Blick auf deine Lebenssituation. Sie können dir unvoreingenommener zur Seite stehen, als das die Verwandtschaft manchmal gerade wegen der Verwandtschaft tun kann. Das ist so. Das ist so, ohne dass ich damit die Familie abwerten will. Aber ein Freund kann dir tatsächlich näher sein als ein Bruder. Nicht nur geografisch, sondern auch seelisch. Er bleibt, wenn andere gehen. Ein guter Freund hält zu dir, wenn du alleingelassen bist. Vielleicht behält er sogar den besseren Überblick, wenn dich selbst deine Familie nicht mehr versteht. Salomo in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt immer oder alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Das ist ein bisschen schwierig übersetzt. Eigentlich geht es um dieselbe Person. Ein Freund ist wie ein Bruder, der für die Not geboren wird. Das bedeutet, ein Freund begleitet dich durch alle Lebenslagen und in der Not ist er wie ein Bruder, der extra geboren wurde, um dir zur Seite zu stehen. Ich zitiere nochmal Claudia Wüstenhagen aus ihrem Artikel in der Zeit. Manchmal sind Freunde die einzigen, die uns über einen langen Zeitraum begleiten. Die wissen, wer wir wirklich sind. Sie sind nicht nur die Gefährten unserer Kindheits- und Jugendabenteuer, sondern zunehmend auch Säulen, die uns als Erwachsene im Leben stützen. Freundschaften sind eine der zentralen Relaisstationen des sozialen Zusammenhalts, sagt der Soziologe Heinz Bude. Und für manche Menschen sind sie sogar wichtiger als die Familie, so steht es in diesem Artikel. Ein guter Test für gute Beziehungen in der Verwandtschaft sind Erbangelegenheiten. Da zeigt sich, wer nicht nur verwandt, sondern wer echte Freunde ist. Und Salomo, der kannte auch die dunkle Seite der Familienmedaille. Man denke mal an seinen Halbbruder Absalom. Da gab es richtig Stress in der Familie. Und deshalb haut er da auch einen ziemlich harten Spruch raus, der umso mehr die Treue unter Freunden hervorhebt. Wir lesen in Sprüche 18, Vers 24, es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben. Und es gibt Freunde, die hängen fester an als ein Bruder. Klar, es ist genial, wenn deine Brüder und Schwestern, deine Eltern und allernächste Verwandte gleichzeitig auch deine besten Freunde sind. Ich kann das ja hier in Winterbach sehr schön sehen und freue mich drüber, dass es hier so ist in aller Regel. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass hier niemand den anderen ins Verderben bringen will, so wie das in Salomos Familie der Fall war. Aber trotzdem gibt es auch in den besten Familien mal richtig Zoff. Da, wo sich Menschen besonders nahe kommen, da gibt es natürlich auch die heftigsten Reibereien. Wenn es also wieder mal bei euch zu Hause so ist, dann stellt euch doch mal die Frage, was hindert uns eigentlich gerade daran, beste Freunde zu sein? Ich weiß, das ist schwierig, wenn man gerade in Rage ist, vielleicht muss man ein bisschen Dampf ablassen, aber dann sollte man sich diese Frage mal stellen. Ist der Streit in dieser Härte wirklich nötig? Oder fragt euch, wie würde ich jetzt mit meinem besten Freund über das Problem reden? Oder wie würde Jesus mit dem anderen über die Sache reden? Mit einem Streit richtig umzugehen, das ist ein lebenslanger Lernprozess. Und das müssen wir genauso auch in unserer Gemeinde, in unserer geistlichen Familie lernen. Es ist okay, wenn man da mal hart um die Sache streitet. Und nur wenn es unterschiedliche Standpunkte gibt zu einer Sache, lässt sich auch gemeinsam die richtige Richtung finden. Aber in der Liebe streiten, das ist die Kunst. Wie unter besten Freunden eben. Und Salomo hat dazu noch einige Freundschaftstipps in Sprüche 27, die Verse 17 bis 19. Sprüche 27, Vers 17 bis 19. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst Früchte davon und wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Diese drei Verse stehen direkt hintereinander und scheinen so ein bisschen zusammenhanglos zu sein, aber sie haben doch eine Linie. Man kann sie auf das Verhältnis zwischen Freunden anwenden. Eine gute Freundschaft schleift deine Ecken und Kanten ab. Eine gute Freundschaft, die braucht auch Pflege und sie braucht Zeit. Ich habe mal einen Rat gelesen, dass man mindestens eine Stunde pro Woche mit seinem besten Freund verbringen sollte. Das ist schon, hört sich nicht viel an, aber auf Dauer gesehen ganz schön viel. Und ein echter Freund ist wie ein Spiegel für dein Herz. Er hilft dir, dich selber besser mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Wenn wir alle diese Aspekte mal zusammennehmen, dann merken wir, dass es einen gibt, in dem alle guten Eigenschaften eines Freundes vereint sind. Jesus. Interessant ist, dass er von seinen Jüngern nie ausdrücklich ein Freund genannt wird, aber er ist es ganz sicherlich. Er ist es auch für uns. Er ist der Freund der Kinder und er will auch unser Freund sein. Er ist es aber in einer noch viel tiefgreifenderen Art, als das zwischen Menschen möglich ist. Und deswegen stimmt's auch, was in einem alten, ursprünglich englischsprachigen Lied aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgedrückt wird, was dort gesagt wird: Welch ein Freund ist unser Jesus. Schaut euch dieses Lied nochmal an, was da alles über Jesus ausgesagt ist. In Jesus verbinden sich tatsächlich ganz viele Punkte, die einen echten, einen besten Freund ausmachen. Und trotzdem ist Jesus ja noch mehr. In ihm begegnet uns Gott persönlich. Mit Jesus kannst du nicht bloß über alles reden. Er ist auch der Einzige, der dir die Last deiner Schuld abnehmen kann und will, weil er sie mit seinem Leben schon bezahlt hat. Und Jesus tut damit etwas, was selbst der beste Freund nicht hinkriegt. Er hebt die Distanz zu Gott auf. In Jesus bietet uns Gott, der höchste Richter über unserem Leben ist, selbst seine Freundschaft an. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann schlag ein in diese Freundschaft. Fang an, mit Jesus über dein Leben zu reden, über die schönen wie die unschönen Seiten. Und dann wirst du sehen, Jesus ist mehr als der beste Freund. Er ist der Herr und der Erlöser. Er ist ein Freund auf einer anderen Ebene. Er ist nicht Kumpel, sondern, wir haben es vorhin gesungen, er ist König. Ein König, der dich liebt. Und er ist der Einzige, der zeigt, wie echte Freundschaft untereinander geht. Seine Liebe, Gottes Liebe, ist die bestmögliche Basis für jede Freundschaft. Und seine Jünger, seine Nachfolger, die nennt er tatsächlich Freunde und sagt in Johannes 15: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Genau das tut Jesus am Kreuz. Wir werden uns ja demnächst an Ostern wieder sehr daran erinnern. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, sagt Jesus seinen Jüngern. Also, wenn du Jesus zum Freund hast, dann schleift er deine Ecken ab. Wenn du ihn zum Freund hast, dann werden in deinem Leben gute Früchte aus dieser Freundschaft erwachsen. Und wenn du ihn zum Freund hast, dann ist er ein Spiegel für dein Herz, damit du dich selbst besser mit den Augen Gottes sehen lernst. Wenn du ihn zum Freund hast, dann kannst du selbst für andere ein besserer Freund sein. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns so weit entgegenkommst und unser bester Freund sein willst. Danke, Herr, dass du uns Menschen so nahe bist und sein willst, dass du alles gegeben hast, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir mit Gott, dem Vater, zusammen sein können, frei von Schuld, frei von Hindernissen. Danke für diese gewaltige Nähe. Amen.